klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu dieser Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens. Heute nicht nur, wie sonst üblich, mit einem Gesprächsgast, sondern gleich mit zwei Gästen. Den Twiolins. Das Violinduo Marie-Louise und Christoph Dingler. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Hallo.
Ihr lebt in Mannheim, steuert beide auf die 40 zu und seid schon im Alter von 11 Jahren gemeinsam als Duo aufgetreten. Ihr habt mehrfach Preise, unter anderem beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert gewonnen. Warum seid ihr nach Station im Landesjugendorchester, im Bundesjugendorchester und nach dem Hochschulstudium in Mannheim auf dem Duo-Weg geblieben und nicht zum Beispiel in ein Berufsorchester gegangen? Wer will anfangen? Marie-Louise? Christoph?
Ja, ich kann ja mal anfangen. Christoph darf dann danach. warum hat es uns nicht ins Orchester verschlagen? Eigentlich ganz einfach die Erklärung, weil wir, du hast ja schon alles aufgezählt, sehr, sehr viel Orchester gespielt hatten bis zum Studiumsende. Also es kommt ja dann auch noch Hochschulorchester dazu. Dann haben wir unendlich viele Orchestermucken gespielt während des Studiums. Also wir haben unser Studium ja finanziert. Wir haben, glaube ich, jede Passion und jedes Weihnachtsoratorium, was in Mannheim-Umgebung aufgeführt wurde, haben wir mitgespielt in dieser Zeit. Und wir haben auch mal Aushilfen gemacht im Saarländischen Rundfunk. Das war auch sehr, sehr schön. Wir waren schon durch mit dem Thema so ein bisschen. Also wir hatten sehr, sehr viel Orchesterliteratur gespielt. Und das andere war halt auch mit dem Duo, das haben wir ja immer gemacht, ja, auch während des Studiums immer vorangetrieben. Und da haben wir einfach gemerkt, dass da so der Sog dorthin, also auf diese Duo-Formation auf die Bühne zu bringen, der war einfach am stärksten. Da war einfach immer eine tolle Publikumsreaktion, da kamen ganz viele Kontakte zustande. Ja, das war einfach so, da war der Sog am stärksten und da haben wir uns dann auch nach dem Studium entschlossen, das einfach so weit voranzutreiben, wie geht und einfach mal zu gucken, wie weit wir kommen.
Ja, auch zum Beispiel, dass man im Orchester einfach in einer großen Menge sitzt, was sehr schön ist. Man kann sich ein bisschen zurücklehnen und das Individuum ist jetzt nicht ganz so stark gefordert. Aber bei uns als Duo-Formation können wir das halt auf keinen Fall machen, ja, weil jeder Ton wird einfach gehört. Man kann sich nicht verstecken. Auch eine Begleitstimme muss schön gespielt werden und das fordert einen doch sehr stark und wir suchen halt doch überall die Herausforderung. Deswegen haben wir auch diesen Weg hier gewählt.
Ihr seid ja anders als der Name ist, auf den ersten Blick suggeriert, also Twiolins, keine Zwillinge, sondern große Schwester, kleiner Bruder. Wer hat bei euch im Zweifel den Hut auf, wenn es um Entscheidungen geht?
Ja gut, also wirkliche Entscheidungen müssen wir immer zusammentreffen. Also das ist klar, ich kann, glaube ich, nichts über den Kopf meines Bruders hinweg entscheiden und er genauso nicht. Also da gäbe es, glaube ich, Streit. Aber so, ich bin so ein bisschen der Antreiber. Ne? Ich sage immer, komm, Chrissy, wir machen das hier, wir müssen die Aufnahme machen. Oder ich bin ja auch zuständig bei uns fürs Booking, also ich organisiere die Konzerte. Ich muss natürlich alle Termine mit ihm abstimmen, aber dass es da vorwärts geht, das ist immer so meine Aufgabe. Und der Christoph ist dann aber auch immer der Umsetzer von meinen Ideen. Also ich habe auch immer sehr viele Ideen. Und da kriege ich auch manchmal ein Veto, so nach dem Motto, nee, Marie, das ist einfach nicht machbar, ja, wie du dir das vorstellst. Oder auch, ja, Marie, das klingt zwar schön, aber ich glaube, in der Realität wird es nicht so gut, wie du dir das denkst. Genau, da sind so die Aufgaben ganz gut verteilt.
Also ich gebe also das Veto, interessant.
Das ist neu, aber gut. Ja, im Idealfall.
Ja, und normalerweise setz ich auch alles um, was möglich ist. Also dass ich mal sage, das geht nicht, kommt eigentlich recht selten vor.
Ja, nur wenn die Technik das Ende setzt, das technischen Möglichkeiten das begrenzen.
Fast 30 Jahre so mit Bruder bzw. Schwester gemeinsam auftreten und zu musizieren, ist ja irgendwie auch nicht alltäglich. Streitet ihr euch manchmal? Also so richtig, nein, ich bin völlig anderer Meinung oder ist alles eitel Harmonie? Wie geht ihr mit Meinungsunterschieden um?
Es gibt natürlich Meinungsverschiedenheiten, aber die sind eigentlich immer ein Impuls, auch daran weiterzuarbeiten und zu gucken, welchen Weg wir jetzt genau gehen. Ja, und so wirklich jetzt Recht oder Unrecht haben wir jetzt, glaube ich, eigentlich nicht mehr. Ja, es sind einfach Entscheidungen zu treffen, welchen Weg gehen wir, wohin gehen wir, welche Stücke spielen wir, wie machen wir das Programm. Und da gibt es jetzt ja erstmal kein richtig und falsch. Und zum Beispiel jetzt bei der Programmzusammenstellung ist es auch oft so, dann spielen wir ein neues Programm und merken nach dem ersten Konzert, hier hätte doch die Reihenfolge andersrum besser gepasst und da wird da einfach weiter optimiert. Also gibt es
Ja,
kein
das sind
richtig
ja
oder
auch einfach
falsch.
dann Diskussionen. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Idee habe, die unbedingt umgesetzt werden soll und mein Bruder ist dagegen, dann müssen wir das natürlich einfach argumentieren. Also wenn ich sage, nein, das ist jetzt total sinnvoll für unsere Karriere oder für unsere Fans oder was auch immer, dann muss ich das ja irgendwie begründen. Also entweder sage ich, Kollegen haben das auch so gemacht oder ich habe es hier und dort gesehen, lass es uns mal ausprobieren. Und wenn er sagt, nein, das steht jetzt in keinem Verhältnis Kosten-Nutzen-Rechnung zum Beispiel, ne, das wäre ja ein ganz einfaches Gegenargument, ja, dann muss ich meine Idee im Ernstfall fallen lassen. Und natürlich haben wir auch mal gestritten, also wir sind ja jetzt keine Waisenknaben. Das ist so, aber das ist so eine jüngere Zeit gewesen, ne? Also ich meine, du hast ja schon vorhin gesagt, wir waren ja bei Jugendmusiziert dabei, vor allem auch zusammen, seit wir 11, 12 Jahre alt sind. Das sind natürlich Zeiten, da hat man sich auch mal ordentlich gezofft und beschimpft und ne, so. Aber das sind ja auch so Sachen, der kommende Termin, der Wettbewerb, ja, wo die Leistung dann abgeliefert werden muss, der, ja, der reißt dann auch immer wieder so ein bisschen zusammen, ne? Also, oder da rauft man sich dann zusammen und hört dann auch auf zu streiten. Und ja, je länger man auch zusammenarbeitet, und ich glaube, das ist was, was jeder nachvollziehen kann, der irgendwie im Team arbeitet, egal ob in der Firma oder im Ensemble oder auch im Orchester, je länger man zusammenarbeitet, desto mehr kultiviert man da auch eben eine schöne Umgangsweise. Und ja, wir haben einfach nur sehr früh damit angefangen und die Teenie-Zeit war da halt auch schon drin.
Ja, also ein lösungsorientierter Ansatz, so könnte man das vielleicht beschreiben. Euer Slogan auf eurem YouTube-Channel lautet: What is better than one violin? Two violins. Eure Instrumente sind Zwillinge, nämlich beide von dem Geigenbauer Martin Schleske. Wann und warum habt ihr euch genau dafür entschieden?
Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Eigentlich hatte meine Schwester ursprünglich eine Geige gesucht und hat dann den Martin Schleske aufgetan, weil der damals, glaube ich, durch die Presse ging, war in der, glaube ich, in Deutsche Bahn Magazin. Und dann hat sie ihn kontaktiert, hat einen Termin gemacht, ist dahin gefahren, hat eine Geige getestet und hat gemeint, ja, ist eigentlich nicht so ganz ihrs. Ja, stopp mal, wir waren doch beide da, ne?
Ja, wir waren
Wir sind
beide
gleich, genau, wir sind beide zusammen hingefahren. Genau, also meine Schwester hat dann einen Termin gemacht. Dann sind wir ja alle dahin gefahren, um die Geigen zu testen. Meine Schwester spielt drauf und sagt, ja, ist nicht so ganz ihrs. Und dann spiele ich drauf und habe gesagt, ja, genau für mich. Ich sollte eigentlich gar keine neue Geige bekommen, aber die war es einfach und die hat so gut geklungen und so gut zu mir gepasst. Und dann meinte er, ja, er kann noch mal schauen. Er hat noch eine Geige im Schrank, die ist eigentlich schon verkauft, aber vielleicht kann er den Käufer noch überzeugen, eventuell eine andere zu nehmen. Und das war dann die Geige, die meine Schwester heute spielt. Ja, die hat dann auch sofort einfach zu ihr gepasst und so haben wir jetzt quasi auch Geschwistergeigen.
Das war so, wir sollten ein großes solistisches Konzert spielen. Das war eine Anschlussmaßnahme von Jugendmusiziert damals. Und unsere Instrumente, die wir damals hatten, waren schon sehr gut. Aber so der ganz große solistische Ton hat gefehlt. Deswegen waren wir nochmal auf der Suche nach den Instrumenten. Und ja, der Martin hatte einfach zwei da. Und ja, er musste dann alle Käufer und alles. Wir sollten die eigentlich nämlich nur ausleihen. Und deswegen musste er die dann alle vertrösten, weil als die Ausleihfrist sozusagen zu Ende war, das Konzert war rum, bin ich quasi hingefahren, extra ohne Geigen und habe gesagt, ja, wir müssen die leider kaufen.
Ja, das ist ja auch eine spannende Geschichte. Wie findet das Streichinstrument zu seinem Musiker? Das ist ja auch eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Und umso schwieriger, das jetzt für so ein Violinduo hinzubekommen und dann noch ein Violinduo, wo es sich um Geschwister handelt. Ja, sehr spannend. So ein Duo ist ja die kleinste Kammermusikformation. Und es gibt auf dem Musikmarkt ja eine Vielzahl von Streichquartettensembles, Streichtrios, Klaviertrios und so weiter. Aber Violinduo ist doch auf dem Markt eher selten, wenn ich das richtig sehe. Oder habt ihr viele Mitwettbewerber in eurem speziellen Segment?
Ist tatsächlich relativ selten. Vielleicht eine kleine Anmerkung. Scheinbar ist Duo nicht die kleinste Kammermusikbesetzung in Deutschland, sondern das zählt wohl erst ab einem Trio. Sonst könnte man als Duo auch bei dem deutschen Musikwettbewerb mitmachen. Oder auch beim ARD-Musikwettbewerb. Da gilt die Besetzung Kammermusik leider erst ab 3 Personen. Und deswegen haben wir auch nie einen dieser tollen Preise erringen können, weil das einfach nicht zugelassen war. Und ansonsten Konkurrenz. Würde ich sagen, sehr spärlich, ja. So pro Land gibt es ungefähr ein Violinduo, das es professionell betreibt, oder auch zwei. Und ja, hält sich in
Ja,
Grenzen, wird
also
aber mehr.
genau. Und es, also in Deutschland gibt es noch das Gelland-Duo. Die sind aber spezialisiert auf neue Musik. Die gab es auch schon vor uns. Also ich hatte auch neulich mit denen Kontakt, war sehr nett. Ja, und ansonsten ist das Violinduo so ein bisschen mit der Hausmusik verschrien, leider. Und das ist ja auch unsere Mission, unsere Aufgabe, das da rauszuholen. Deswegen bringen wir auch fast alle Noten, die wir irgendwie spielen, alle Stücke werden immer als Noten gleich verlegt. Und ich schreibe immer eine Jugendmusiziert-Empfehlungsliste und solche Sachen, ne, damit einfach das Repertoire auch bekannt wird bei allen Streichinstrumentenspielern. Ja, und dann ist es leider so, dass es immer wieder Duos auch gibt, die auch wieder anfangen. Das sieht man dann immer schöne Videos auf Facebook und so, aber die hören dann leider wieder auf. Also es ist, oder es bleibt so als Nebenprojekt und die Leute sind halt hauptberuflich Lehrer oder Orchestermusiker. Also dass wir das so konsequent durchziehen und auch dann da von den Konzerten leben können und so, es ist auch eine Portion Glück und ja, auch unser Ziel gewesen. Und das, ja, das ist scheinbar ein bisschen schwierig noch. Noch in Deutschland, vielleicht nach uns nicht mehr.
Du hast es eben schon angesprochen. Also die Duoliteratur zwischen dem 17. bis 19. Jahrhundert ist ja eigentlich wirklich klassisches Hausmusikrepertoire, was im kleinen Kreis gespielt wurde und weniger für die große Konzertbühne gedacht. Wie seht ihr das als Spezialisten? Wie schafft man das, quasi Duomusik, die für eigentlich den kleinen Rahmen gebracht ist, auf die große Bühne zu bringen? Wie ist da so das Setting, einfach von der Art und Weise, wie eine Musik mal komponiert worden ist und so wie ihr sie jetzt versucht, auch einem größeren Publikum in größeren Räumen darzubringen?
Also ich glaube, dass das Geheimnis da ist einfach immer das gute Programm, also das gute Konzept hinter einem Programm. Also ich kann jetzt nicht einfach von Barock bis Moderne einfach Komponisten zusammenstellen und die irgendwie spielen, ohne jetzt da irgendwie einen roten Faden drin zu haben, der sich schon irgendwie im Titel widerspiegelt, der sich im Programm selber widerspiegelt, also wo wir auch moderieren und was dazu erzählen können. Also da machen wir uns immer sehr, sehr viel Gedanken. Das ist ja auch ein Trend, der sich Gott sei Dank immer mehr durchsetzt, auch in Deutschland, auch in der Kammermusikszene. Und ich glaube, wenn man da immer so ein bisschen Hirnschmalz reinsteckt, dann wird das ein schöner Abend. Und dann ist es auch ganz egal, welchen Komponisten ich spiele, wenn irgendwie die Stücke zusammenhängen und alles in allem irgendwie eine Geschichte erzählt wird.
Man muss halt immer dran denken, die Komponisten, die wir spielen, sind eigentlich alle unbekannt. Ja, es gibt eine Prokofjew-Sonate, und sonst, das war's. Ja. Selbst die Mozart-Duos für Geige und Bratsche sind jetzt auch nicht so bekannt. Da pfeift jetzt gleich keiner mit. Und wenn man jetzt in einen normalen Kammermusikabend geht mit einem Streichquartett, da wird dann Mozart-Quartett gespielt und dann noch eins von Schumann und das war's und ein paar Zugaben. Und das gibt's eben bei uns nicht. Ja. Wir haben wirklich eher viele Stücke, viele Komponisten aus verschiedenen Zeiten oder eben programmatisch zusammenhängend. Und ja, das muss man einfach, wenn man das Konzert bewirbt, auch einfach sehen können oder auch einfach verstehen können, dass da ein Konzept dahinter ist. Deswegen auch Fotos, Titel, alles eben ausgedacht und nicht Kammermusikabend XY. Das würde keinen ins Konzert locken.
Ihr seid als Duo ja sehr flexibel einsetzbar. Ihr spielt in üblichen Konzertsälen, zum Beispiel in der Laeishalle in Hamburg, in Kirchen, in Rathaussälen, auch mal in Bibliotheken. Was war bislang der größte Saal, den ihr gefüllt habt?
Oder es war sicherlich auf der China-Tournee in so einem Saal, wo dann 10.000 Personen reinpassen. Super schick, Hightech von vorne bis hinten.
Ja, und das mit den Bibliotheken sind eigentlich Lesungen. Also ich glaube, Bibliothek ist selten ein Konzertort. Kommt natürlich auch mal vor, ne? So, aber was du gerade auf unserem Konzertgelände gefunden hast, sind, glaube ich, die Lesungen, die ich mache mit meinem Kinderbuch.
Ja, zu dem Kinderbuch kommen wir gleich noch. Wie langfristig werdet ihr im Voraus eigentlich gebucht? Ein Jahr oder noch länger? Also wie langfristig ist so eure Vorausplanung beim Konzertkalender?
Das ist so üblicherweise 1,5 Jahre. Also manche Veranstalter planen kurzfristig. Also ich habe jetzt gerade heute einen Anruf bekommen für September und gleichzeitig habe ich ein Konzert im März 25 ausgemacht. Also ich glaube, der späteste Termin ist Oktober 25 gerade ausgemacht. Aber da ist jeder Veranstalter unterschiedlich. Das hängt auch damit zusammen, wie haben die in Förderungen, wie langfristig müssen die beantragen, ne, wie langfristig planen die auch, wie arbeiten die? Sind es festangestellte Kulturämter, sage ich mal, oder sind es ehrenamtliche Vereinskulturleute, solche, ne? So, da hängt alles so ein bisschen von der individuellen Situation ab. Insofern, aber das geht ja, glaube ich, allen Kollegen so, dass die Buchung von jetzt gleich bis übernächstes Jahr reicht.
Aber so kurzfristige Engagements für, also man sagt ja so als Kirchenmusiker Gruftmucken oder Grillmucken oder Hochzeitsmucken, das ist nicht so euer Ding?
Nee, nicht mehr. Das haben wir im Studium sehr viel gemacht. Es waren auch sehr viele lustige und schöne Erlebnisse dabei. Aber jetzt müssen wir uns, man muss sich irgendwann ja auch mal konzentrieren. Und gerade die Konzerte, die für uns ja eigentlich für beide immer sehr solistisch sind, müssen wir schon auch ein bisschen Ruhe und Konzentration und vor allem auch die Probenzeit mit einrechnen. Und ja, da die Konzerte haben einfach da den Vorrang bekommen.
Macht ihr das Booking, also das Geschäftliche, euren Merchandise-Shop auf eurer Webseite selbst oder nehmt ihr da auch Agenturen in Anspruch?
Also das Booking macht die Marie und ja, Merchandise-Verkauf und einen Webshop, das machen wir auch alles selbst. Also entweder direkt beim Konzert oder eben über unseren Webshop. Den habe jetzt quasi ich programmiert und der wird jetzt aber durch meine Schwester dann verwaltet und bestückt und die Bestellung verschickt, weil bei ihr quasi das Produktlager ist.
Also ihr seid auch online sozusagen ein richtiges Twilions-Team. Das ist ja schon sehr spannend. Hat euch das jemand irgendwie beigebracht? Also dieses Business als Solo-Selbstständige, wie gehe ich als Duo irgendwie richtig um auf dem Markt? Gab es da schon Angebote an der Hochschule? Ist ja nur auch schon ein bisschen her bei euch, dass ihr an der Hochschule wart. Oder ist das alles Learning by Doing?
Eigentlich größtenteils Learning by Doing. Also in meinem letzten Studienjahr kam dann, ich glaube, Musikbusiness als Lehrgang dazu. Da gab es dann, glaube ich, 4 Stunden insgesamt. Also insgesamt in diesem ganzen halben Jahr als Vorlesung. Das war's dann. Ja, und ich glaube, inzwischen ist es ein größerer Bestandteil geworden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann ich nicht sagen, weil ich das leider außer diesen 4 Stunden nicht groß miterlebt habe. Auf jeden Fall halte ich es für sehr sinnvoll, einfach Musikern mit an die Hand zu geben, einfach gewisse Grunddinge zu wissen über GEMA, KSK, wie auch immer Versicherungen, was eben alles dazu kommt.
Auch Unternehmertum, ja, was gehört dazu? Wenn ich von meiner Musik leben will, was muss ich alles in die Wege leiten? Auch Booking ist nach wie vor für viele ein Buch mit 7 Siegeln, leider. Deswegen, ich unterrichte das selber inzwischen auch. Also ich werde immer eingeladen, ne, so von gewissen Institutionen, also zum Beispiel von der GEMA, die macht so kleine Workshops für ihre Mitglieder. Da kann ich das immer so ein bisschen unterrichten. Da bin ich ganz froh. Und da merke ich auch immer, wie immer das noch so ein ganz, ganz graues Feld ist für die meisten Kollegen. Ist ein bisschen schade, weil wir würden ja alle dann noch besser arbeiten können und wären auch also viele wären, glaube ich, auch ein bisschen erfolgreicher, wenn dieses Wissen einfach da ist. Es ist ja auch kein Hexenwerk. Also Vertrieb, ja, das, ne, ist ja in anderen Businessbereichen total bekannt und wird auch da wird immer in Fortbildung investiert und so. Ja, aber wir haben uns das alles möglichst selbst beigebracht. Wir haben versucht, bei erfolgreichen Kollegen abzuschauen. Das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp, den man jedem mitgeben kann. Guckt einfach, was machen die anderen Leute für Fotos, was haben die für Titel, wie schreiben die die Texte, wie sieht die Homepage aus? Das fängt ja bei den Basics an, ja. Und alles andere habe ich versucht immer, also im Netz gibt es ja doch immer wieder auch Informationen und auch Kurse. Inzwischen gibt es ja auch ganz viele Coaching-Angebote, da habe ich auch möglichst viel mitgenommen. Also ich bin seit Jahren in der Raketerei zum Beispiel drin. Das ist ein Mentoring-Programm, speziell nur für Frauen leider. Christoph, dem muss ich es ja mal weitergeben. Aber das hat mir auch ganz, ganz viel gebracht.
Was ist die Maximalzahl von Konzertauftritten, die ihr so in einem Monat verkraftet? Denn ihr müsst ja auch noch mal ein wenig reisen zu den Auftritten, ihr müsst proben, das muss alles gut geplant und vorbereitet sein. Was ist so das Maximum, was man so als Violin-Duo in einem Monat schaffen kann?
Also pro Jahr spielen wir ca. 50 bis 60 Konzerte. Dazu kommen wahrscheinlich noch mal 10 bis 20 interne Auftritte bei irgendwelchen Veranstaltungen vielleicht. Das heißt, pro Monat sind es dann, was ist das da, was man gerade anrechnet?
60 durch 12 sind 5,
Ja,
ne?
genau, ja. Das heißt, pro
Ja.
Monat sind es dann 5 bis 6 Auftritte. Es ist ganz unterschiedlich. Ich meine, in der Weihnachtszeit zum Beispiel haben wir keinen einzigen Termin. Wir haben kein Weihnachtsprogramm. Es ist auch wunderschön so, weil wir müssen jetzt auch nicht in der kalten Kirche spielen. Und dafür gibt es halt Monate, da sind wir fast jeden zweiten, dritten Tag unterwegs. Ja, so September ist ein Monat oder März meistens auch, Mai, Juni in der Sommersaison auch ganz viele Open-Air-Festivals. Und teilweise spielen wir dann wirklich von Donnerstag bis Sonntag jeden Tag ein Konzert und dann sind natürlich auch mal eine Woche Pause dazwischen. Ja,
Ja, wobei ich auch
unterschiedlich.
sagen muss, dass auch zum Thema nochmal Agentur. Ich versuche das immer alles sehr ökologisch und ökonomisch zusammenzulegen. Also gerade wenn wir weit fahren, versuche ich immer Konzerte auf der Strecke und auf dem Rückweg zu finden, dass sich die langen Strecken auch für alle lohnen zu fahren und wir da nicht unnötig auch die Umwelt belasten. Und deswegen ist es oft immer gebündelter. Also es klappt immer besser, Gott sei Dank. Veranstalter nehmen da auch immer mehr Rücksicht drauf. Und deswegen haben wir manchmal sehr gebündelte Wochenenden und dann halt auch natürlich Wochen, wo einfach nichts passiert. Aber das sind dann auch natürlich die Zeiten, wo wir uns wirklich ausruhen.
Ihr habt ursprünglich ja nur Originalwerke für Violinduo gespielt und keine Bearbeitung. Was war denn für euch das Motiv, euch dann doch mit Arrangements zu beschäftigen, also von Vialdi bis zu Piazzolla? Was war da der Hintergrund?
Ja, also eigentlich haben wir Arrangements immer abgelehnt, weil die einfach nie gut waren. Die haben nie gut geklungen, waren meistens auch nicht gut gesetzt für Geige oder zwei Geigen. Und ja, was halt nicht gut klingt, das brauchen wir auch auf der Bühne nicht spielen. Und dann kam plötzlich eine Anfrage aus China, könnt ihr nicht nach China kommen und 8 Jahreszeiten spielen? Ja, und dann haben wir mal so geschaut, ja, 8 Jahreszeiten, Arkid und Crema. Also es das heißt dann Piazzolla 4 Jahreszeiten und Vivaldi 4 Jahreszeiten. Die sind ja eigentlich mit Orchester, ja, großer Besetzung und Solo-Geige. Stimmt auch, oder? Solo-Geige war das so? Genau. Und Solo-Geige. Und dann haben wir mit dem Agenten ein bisschen hin und her geschrieben. Und es hat sich so herausgehört, dass ihm die Besetzung eigentlich total egal ist. Ja, der wollte einfach nur dieses Konzept einfach von, ja, 8 Jahreszeiten quasi in China, wahrscheinlich möglichst kosteneffizient, ich weiß ja nicht, seine Beweggründe. Und dann hat mich die Marie gefragt, hier, du, können wir nicht auch hier Vivaldi, Piazzolla irgendwie spielen? Habe ich mir die Vivaldi-Noten angeschaut, habe das einfach mal umgeschrieben für 2 Geigen. Ich habe dann mal mit dem Sommer angefangen, mit dem virtuosen Stück, dachte, ja, das kann man auf jeden Fall als Zugabe spielen, das würde sich mal lohnen. Und es hat halt richtig gut funktioniert, das umzuschreiben. Ja, es hat mir Spaß gemacht, das umzuschreiben. Es hat alles hat funktioniert, es ist genau aufgegangen. Der Solo-Part sowieso ist ja klar für Geige, aber auch die ganzen anderen Stimmen zu verteilen. Ich habe auch wirklich eigentlich alle Noten verteilt, es fehlt nichts. Und dann haben wir es geprobt, es hat super viel Spaß gemacht zu spielen und auch noch gut geklungen und dann war klar, ja, machen wir. Dann haben wir einfach zugesagt und dann bin ich ein paar Wochen in meinem Keller verschwunden, beziehungsweise, glaube ich, auf einer Kabine auf einem Kreuzfahrtschiff. Da hatten wir, glaube ich, 12 Seetage hintereinander und dann war ich einfach in meiner Kabine verschwunden, habe von morgens bis nachts irgendwie arrangiert und hatte dann den Vivaldi eigentlich komplett fertig. Ja, da kam dann in den Zug noch die Bratsche dazu, weil eben gewisse Tonarten dann einfach mit 2 Geigen dann doch zu einseitig wären. Und eben auch für Piazzolla ganz wesentlicher Bestandteil dann auch die Bratsche.
Ja, man muss dazu sagen, wir spielen nicht die 4 Jahreszeiten von Piazzolla. Da gibt es ja auch einen eigenen Zyklus. Wir haben dann andere Piazzolla-Tangos einfach angeschaut und arrangiert und dadurch auch eben wieder eine eigene 8 Jahreszeiten erschaffen. Also wir haben jetzt nicht einfach nur das Projekt von Guido und Crema kopiert, sondern wir haben das adaptiert.
Genau, bei uns folgt dann immer Vivaldi und Piazzolla nacheinander, also ja, wirklich quasi 1:1 gegenübergestellt.
Ja, und was man noch vielleicht erzählen kann, dieser chinesische Agent, der hatte damals in dieser Anfrage, hatte mir ein Video geschickt von einem Geigenduo, die eben die 4 Jahreszeiten gespielt haben, also einen Satz aus dem Winter. Das ist auch ein Geigenduo aus Frankfurt, was sich leider aufgelöst hat, ne? Also auch ein Schicksal von vielen Kollegen leider. Und das habe ich meinem Bruder gezeigt, habe gemeint, guck mal, Christoph, da hätten wir schon mal einen Satz fertig, kannst du nicht die anderen, ne? Oder ich frage den mal, vielleicht hat er ja noch die anderen. Aber mein Bruder ist so typisch, ne? So ganz der Perfektionist. Nee, das kann ich besser. Und deswegen hat er dann nochmal alles selber arrangiert und umgesetzt. Und deswegen ist es jetzt auch wirklich komplett unser eigenes Programm geworden. Aber ja, das ist auch so eine Marotte. Ich krieg so Anfragen, sag, guck mal, Chrissy, das könnte doch irgendwie klappen. Das kriegst du doch bestimmt irgendwie hin. Und er so, ja, okay. Und ich sag halt dann schon zu, ja. Und die Tournee stand dann quasi schon fest, aber die Noten noch nicht alle. Aber so entstehen auch unter anderem unsere Entscheidungen und Projekte.
Ihr seid ja unternehmerisch durchaus agil und habt 2009 einen eigenen Kompositionswettbewerb ins Leben gerufen. Der sammelt alle 3 Jahre weltweit hunderte neue Werke für Violinduo ein. Und seit 2019 heißt der Wettbewerb ja auch Progressive Classical Music Award, der mit mehr als 10.000 Euro dotiert ist. Was war euer Impuls für die Schaffung dieses Wettbewerbs?
Ja, wir haben einfach im Studium gemerkt, nach vielen Konzerten, dass wir eigentlich jetzt das komplette Repertoire durchgespielt haben. Ja, es war einfach nichts mehr da. Außer jetzt ganz viel abstrakt moderne Musik, die aber uns persönlich nicht so viel Spaß gemacht hat zu interpretieren und dementsprechend auch für das Publikum dann auch nicht so der Höchstgenuss war. Und dann haben wir gedacht, das kann eigentlich nicht so weitergehen. Es gibt doch so viele begabte Komponisten. Warum schreibt denn keiner was für diese Besetzung? Ja, dann haben wir angefangen, erstmal ein paar Komponisten zu fragen. Habt ihr nicht mal Lust, für uns was zu schreiben? Und ja, die Stücke haben uns da nicht ganz so gut gefallen. Und dann gab es natürlich auch Enttäuschung beim Komponisten. Warum spielt er das denn jetzt nicht? Und dann haben wir gedacht, nee, wir müssen es anders machen. Wir machen so, wie es eigentlich alle machen. Wir schreiben einfach einen Wettbewerb aus. Dann ist auch keiner enttäuscht, wenn er halt nicht gewinnt. Ja, weil es gibt auch eine hochkarätige Jury, die bei der Vorauswahl mithilft. Das war zum Beispiel auch der Julian Rachlin, Alexei Igudesmann, der Christoph Poppen. Und auch dann immer die Preisträger des vorigen Wettbewerbs, damit sie auch einmal aussetzen müssen. Genau, und so haben wir dann plötzlich ganz viele tolle neue Stücke für unsere Besetzung gehabt. Wir haben natürlich auch, muss man sagen, in der Ausschreibung geschrieben, wir suchen neue Werke für zwei Geigen, die das Publikum vom Hocker hauen sollen. Die Werke sollen 5 Minuten sein, 5 Minuten lang sein und dürfen stilistisch vielseitig sein. Eigentlich keine weitere Vorgabe außer der Länge von 5 Minuten und eben, dass sie das Publikum begeistern sollen. Und deswegen sind die Stücke auch sehr unterschiedlich. Ja, manche haben so Jazz-Elemente, filmmusikartig, Rock, Pop-Klänge sind drin, auch ganz klassische Werke kamen dabei raus. Und ja, einfach jeder Komponist hat sein Bestes gegeben, aber eben auch in Gedanken an das Publikum, das es ja dann auch zuhören soll zum Schluss.
Gehen eigentlich nur die von der Jury und vom Publikum ausgewählten Siegerstücke des Wettbewerbs in euer Repertoire ein? Oder was passiert mit den ganzen anderen? Es sind ja hunderte von Werken inzwischen nach so vielen Durchläufen, die ihr hattet. Was passiert mit den anderen Werken, die es jetzt nicht ganz aufs Siegertreppchen geschafft haben?
Genau, vielleicht ein kurzer Info noch zum Ablauf vom Wettbewerb. Ja, also wir bekommen dann diese hunderte von Einsendungen. Ich glaube, die höchste Einsendungszahl war 350. Dann setzen wir uns zusammen, spielen wirklich jedes Stück durch und machen eine Vorauswahl. Ja, das heißt dann in dieser Vorauswahlkiste, die wir dann mit der Jury zusammen besprechen, hatten wir dann, glaube ich, so 25 Werke. Dann verschicken wir diese Noten an die ganzen Jurymitglieder und jedes Jurymitglied macht seine eigene Reihenfolge. Die wird dann eben zusammengetragen und so ergeben sich 6 Finalisten. Diese Stücke spielen wir dann beim Finalkonzert dem Publikum vor. Keiner weiß die Reihenfolge oder den Titel oder den Komponisten der Stücke. Das heißt, nur die Musik zählt. Und anschließend stimmt das Publikum alleine ab, wer welchen Preis bekommt.
Genau, und wir haben ja 6 Preisträger dann, die auch einen Geldpreis bekommen, aber mit 6 Stücken à 5 Minuten können wir auch kein abendfüllendes Programm bestreiten, auch kein CD füllen. Insofern haben wir dann auch immer einfach die Stücke, die auch schon in der engeren Vorauswahl waren, oft mitgenommen. Manchmal gewinnt ja auch ein Stück nicht, weil es vielleicht ganz formal nicht gepasst hat, 1 Minute zu kurz oder zu lang oder irgendwie, es war ein wunderschönes Stück, aber die anderen waren so ein bisschen stärker, aber jetzt eingebettet in ein schönes Konzertprogramm funktioniert das Stück dann wieder ganz wunderbar. Insofern, ja, wir haben die schon immer versucht, möglichst viele auch ins Repertoire aufzunehmen und dann auch auf CD und ins Konzertprogramm zu nehmen.
Und stellt ihr diese Stücke dann auch anderen zur Verfügung oder ist das wirklich verengt durch den Wettbewerb euer, in Anführungszeichen, Repertoire?
Nee, wir haben da keine Einschränkung gemacht. Im Gegenteil, wir haben immer versucht, möglichst noch irgendwie einen Verlag zu finden für die Noten. Das hat auch fast immer geklappt. Also die meisten Stücke sind irgendwie, also über Verlage zu bekommen. Findet man auch alle auf unserer Homepage meistens. Oder wir stellen die sogar inzwischen selbst als Download zur Verfügung, wenn eben auch für einen Verlag das manchmal nicht groß genug ist oder sowas. Ja, also insofern, da gibt es keine Einschränkungen. Uns war einfach wichtig, dass die Stücke gespielt werden.
Marie-Louise, du bist ja seit kurzem auch als Kinderbuchautorin aktiv und du hast 2022 2 Bücher geschrieben, Hurra, wir spielen ein Konzert oder Trau dich, kleine Maus, Hurra, musikalische Abenteuer. Ihr tretet in Kinderkonzerten auch mit diesen Geschichten in Kostüm und Maske als Eichhörnchen und Igel auf. Was war denn eure Motivation, auch in diesem Konzertsegment aktiv zu werden? Und welches Feedback bekommt ihr von Kindern und Erwachsenen bei solchen Auftritten?
Ja, also die Bücher sind in der Corona-Zeit entstanden. Also die erste Geschichte vor allem, die hatte ich eigentlich schon lange im Kopf, wollte aber, habe immer gesagt, ja, das mache ich, wenn ich mal ganz viel Zeit habe. Hat man natürlich nie als Musiker. Und dann kam Corona, da hatte ich eigentlich auch keine Zeit, weil man ständig irgendwelche Anträge und Gelder beantragen musste. Aber da habe ich mich dann einfach, da habe ich mir die Zeit genommen und gedacht, ich schreibe die zumindest mal auf. Und ja, dann kam auch die Buchveröffentlichung, das kam alles relativ schnell und Gott sei Dank auch erfolgreich. Also unsere Fans haben das sehr, sehr gerne angenommen. Und als wir dann wieder auf die Bühne konnten, hat sich schnell so die Frage gestellt, können wir die Geschichte auch auf die Bühne mitbringen? Also Kinderkonzerte werden ja auch generell immer mal angefragt, wenn man eingeladen wird. Manche Veranstalter können beides anbieten und möchten dann das auch im Doppelpack kaufen. Und wir hatten bisher einfach so ein Kinderkonzert, wo wir unsere Stücke gespielt haben und kindgerecht dazu erzählt haben, aber wir hatten jetzt so keine Story dahinter. Und da haben wir überlegt, naja, aber jetzt haben wir das Kinderbuch und die Geschichte, ne, so, und kann man die auf die Bühne bringen? Und wie immer halt, ja, wir machen es jetzt einfach mal, ne? Also das Kostüm hat sich auch erst noch mal entwickelt, ne? Ich habe erst mal nur die Ohren und den Eichhörnchenschwanz gekauft und der Christoph nur die Perücke und so. Und dann haben wir erst mal ausprobiert, wie schreiben wir denn den Text um? Weil es ist ja ein erzählter Text und kein Dialog. Aber wenn wir auf der Bühne stehen, müssen wir nur im Dialog reden, ne? Und so, also haben wir ganz viel auch wieder gebastelt und gepuzzelt, neue Stücke gesucht, die kindgerecht sind und die Kinder auch begeistern. Und ja, so kam das dann und es wird auch sehr, sehr gut angenommen, also sowohl von den Veranstaltern als auch von Eltern und Kindern. Und den Kindern macht es einen Riesenspaß. Also ja.
Ja, den Eltern und Kindern macht es riesen Spaß. Die machen alle mit, die dürfen auch mitklatschen, mitsingen. Und also früher mussten wir das so ein bisschen nicht forcieren, aber halt die dazu animieren, auch mitzuklatschen. Und jetzt witzigerweise, wir gehen auf die Bühne, spielen das erste feurige Stück und dann klatschen die schon alle mit. Ja, wir haben eigentlich jetzt gar nichts geändert an der Moderation oder irgendwie. Aber die Begeisterung ist irgendwie so groß und ist einfach schön auch zu sehen. Ja, und nochmal eine andere Zielgruppe auch zu erreichen als jetzt bei einem klassischen Konzert, wo einfach nur zugehört wird. Ja, was auch sehr schön ist, aber ja. Kinder waren uns ja auch schon immer wichtig. Wir haben ja auch lange Jahre unterrichtet und dann eben unser erstes anderes Kinderprogramm gehabt, was Marie gesagt hat, was aber ein bisschen mehr pädagogisch angehaucht war. Und jetzt eben mit dem Programm macht es einfach Riesenspaß.
Ansonsten sind eure Konzerte immer moderiert oder gibt es auch Konzerte, die ihr wirklich nur so wie Klassik im Streichquartett A und Streichquartett B und ihr tretet auf, ihr tretet wieder ab und das war's? Oder habt ihr grundsätzlich die Moderation dabei?
Wir haben immer Moderation dabei. Also dieses ganz Schweigsame finde ich persönlich, also ich finde es auf der Bühne schwierig, ja, weil irgendwie, wenn man ein bisschen was spricht, vielleicht die Leute auch schon mal zu einem kleinen Lacher bringt, ist auch auf jeden Fall eine ganz andere Verbindung schon da. Also das merke ich dann auch beim Musikmachen. Und auch als Zuhörerin inzwischen finde ich das auch sehr schwierig, wenn der Künstler ganz, ganz schweigsam ist. Klar, bei manchen Künstlern passt es auch und die können das auch gerne weiterhin machen. Das ist eine Typfrage natürlich auch. Aber meistens ist es ein bisschen leichter und ein bisschen schöner, wenn man vorher einfach verbal schon eine Verbindung herstellt.
Christoph, du hast ja auch noch eine, wie soll ich diplomatisch formulieren? Also sagen wir, du hast auch eine dunkle Seite an dir entdeckt, nämlich die Bratsche. Und zwar seit 2021 auf einem Instrument von Kevin Genkes und Felix Scheidt aus Berlin. Was war denn dafür der Hintergrund? Der Anfang vom Ende der Triolins oder Bruder brennt mit Bratsche durch?
Ja, die dunkle Seite der Macht, ja. Ja, die Bratsche kam einfach im Zuge des Programms Eight Seasons dazu. Ja, ich habe es vorhin kurz angedeutet, für gewisse Stücke von Vivaldi musste man einfach die Tonart entsprechend, also nicht die Tonart anpassen, sondern es ist alles in der Originaltonart und deswegen muss man die Bratsche dazu nehmen, damit man einfach noch mehr Tiefe hat. Sonst spielt man die ganze Zeit im gleichen Bereich rum. Und das klingt bei Geigenduo einfach nicht schön, wenn alle in der gleichen Tonhöhe rumnudeln. Und so kam dann die Bratsche dazu und eben auch für den Piazzolla ganz wichtig. Vielleicht noch kurze Nebenbeigeschichte. Bevor ich zu dem Arrangieren von Vivaldi Piazzolla gekommen bin, habe ich längere Zeit auch probiert, die ganzen Jazzakkorde auf der Geige irgendwie auch abzubilden, zu zupfen oder irgendwie. Aber auf einer Geige mehrstimmig zu zupfen, irgendwie klingt das nie nach Jazz. Es klingt irgendwie immer verspannt. Einfach, da ist zu wenig Nachklang da. Das klingt halt nie wie auf einer Gitarre. Dann habe ich mit Tonabnehmern experimentiert, mir was Eigenes gebaut gehabt und irgendwie war ich dann ziemlich fit mit den ganzen Jazz-Akkorden und dann eben auch hatte ich eine Bratsche zur Hand und habe das da noch ausprobiert und das klang halt nochmal viel cooler, ja. Und so war eigentlich der Erstkontakt zur Bratsche, dann kam das mit den Piazzolla und Vivaldi dazu und da ich eben schon so viel mit der Bratsche experimentiert hatte, ist es mir dann auch ziemlich gut gelungen, zum Beispiel das Oblivion oder die Milonga en Re zu arrangieren, wo ich im Prinzip den ganzen Klavierpart auf der Bratsche dann auch zupfe, polyphon. was ich bis dahin auch noch nie irgendwo gesehen habe, so wirklich polyphones Zupfen auf einer Geige oder Bratsche. Und da hatte ich dann einfach schon eine entsprechende Vorstellung und Übung drin und dann ist mir das Ganze auch so gelungen. Und ich habe mich halt auch getraut, das so wirklich fast eins zu eins den Klavierpart auf die Bratsche umzuschreiben, obwohl das eigentlich physikalisch gar nicht möglich ist. Aber wenn man eben lang genug sich Gedanken macht, wie das doch gehen könnte, dann geht's irgendwann. Ich glaube, das ist das Twilight-Motto.
Genau. Das ist ja eine schöne Pointe, so nach dem Motto, Bratsche macht's möglich, ja? Ja, Marie-Luise und Christoph, wir könnten hier noch stundenlang plaudern, aber wir kommen jetzt so langsam in die Schlussrunde. Habt ihr einen Violin-Duo-Witz auf Lager? Also notfalls auch einen Geigen-Bratschen-Witz oder alternativ eure schönste Anekdote aus dem Konzertbetrieb?
Naja, der Witz ist eigentlich unser Slogan, ne? Was klingt schlimmer als eine Geige? Zwei. Also, den haben wir dann einfach mal umgedreht.
Ja, wunderbar. Gibt es ja auch für Blockflöten und andere Instrumente, aber den nehmen wir. Ich hätte sonst noch einen, wie kann man verhindern, dass eine kostbare Geige gestohlen wird?
Ja, im
Ja,
Bratschenkasten
genau, man legt sie in
reinmachen.
den Bratschenkasten, genau. Ja,
Ja.
zum Abschluss.
Ja, einen habe ich aber auch noch dann. Also, was
Okay.
ist der Unterschied zwischen einer Geige und einer Bratsche? Ja, die Bratsche, die brennt länger,
Genau, das gibt es ja auch quer durch die, also Kontrabass brennt am längsten, das ist ja
das stimmt, ja.
klar. Ja, dann kommen wir zum Abschluss. Was wünscht ihr euch in der ganz nahen Zukunft, ganz konkret für die weitere Entwicklung eures Twilins-Maschinenraums?
Wir wünschen uns natürlich immer, dass alle Twilins-Konzerte gut besucht sind, egal ob Kinder- oder Erwachsenenkonzert. Das wäre immer schön, ja. Und vielleicht noch, dass so Streaming-Anbieter endlich faire Vergütung einrichten für uns Musiker, weil ich muss sagen, so CD aufnehmen oder überhaupt Aufnahmen machen, auch als Single rausbringen, da ist die Motivation im Moment echt gegen null, weil das einfach nur noch ein Minusgeschäft ist. Und natürlich möchte man von Herzen gerne irgendwelche Aufnahmen machen und rausbringen und mit Leuten seine Musik hören und feiern, aber der finanzielle Aufwand ist so hoch geworden, das macht Musikern echt keinen Spaß mehr. Also da hat die Industrie echt Verbesserungspotenzial.
Das war klangvoll Gerald Bertens im Gespräch mit Marie-Luise und Christoph Dingler, den Twilights.